Wir brauchen sehr wettbewerbsfähige Banken. Das Wichtigste ist, dass alle Banken ihre eigenen Hausaufgaben machen, dass sie, was die Digitalisierung betrifft, auf dem modernsten und besten Niveau sind. Es geht darum, dass man wirtschaftlich erfolgreiche Modelle entwickelt. Und natürlich geht es um das Thema Bankenunion. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Europa als Ganzes in den Blick nehmen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass global wettbewerbsfähige Banken in Europa eine gute Perspektive haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie heute wieder ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio, diesmal direkt vom Handelsblatt Bankengipfel in Frankfurt. Es ging hier 2 Tage lang um den Umbruch in der Branche. Und zwar sprachen wir mit Vertretern traditioneller Institute. Deutsche Bank-Chef Christian Sewing sagte zum Beispiel:
Die Deutsche Bank ist ein globales Finanzierungshaus. Und genau diese Kompetenz kommt uns zugute. Genau diese Kompetenz wird bei den Investitionen der Wirtschaft auch im Sinne von Nachhaltigkeit von uns verlangt. Und natürlich werden wir dort unsere Kompetenz anwenden.
Und es ging um Fintechs, um neue Player, um neue Kundenwünsche von Apps bis Nachhaltigkeit und natürlich auch um die politischen Rahmenbedingungen für diesen so wichtigen Wirtschaftszweig. Das Spannendste davon will ich Ihnen nicht vorenthalten, deswegen heute ein ausführliches Gespräch mit dem noch Finanzminister und Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz. Und dann noch 2 Repräsentanten der immer erfolgreicheren Fintech-Szene. Ich spreche mit dem Mitgründer und CEO der schnell wachsenden Online-Bank N26, Valentin Stalf, über die Zukunft der Branche, aber auch über die Kritik an seinem Unternehmen. Und am Ende noch ein kurzes Interview mit dem Mitgründer und CEO von Europas wertvollster Payment-Plattform Klarna mit Sebastian Siemiatkowski, dessen Unternehmen inzwischen mit 46 Milliarden Dollar bewertet wird. Aber los geht's mit dem Gespräch mit Finanzminister Olaf Scholz. Einen ganz herzlichen guten Morgen. Herzlich willkommen, Olaf Scholz.
Guten Morgen.
Ich habe in der Vorbereitung auf den Bankengipfel ein bisschen geschaut, was wir hier, Sie waren ja schon mehrfach zu Gast auf dieser Veranstaltung, was Sie in den vergangenen Jahren so gesagt haben. Und dabei ist mir eine Aussage aufgefallen. Sie haben vor 3 Jahren eine viel stärkere Industriepolitik für Banken gefordert. Seitdem ist die Fusion von Deutscher und Commerzbank gescheitert und ansonsten ist auch nicht wahnsinnig viel passiert. Warum eigentlich?
Es ist sehr viel passiert. Ich glaube, gerade für den Bankenstandort Frankfurt kann man sehen, dass nach dem Brexit hier in Deutschland viel dazugekommen ist. Und wir arbeiten ja sehr hart an all den Voraussetzungen, die notwendig sind, damit die Finanzwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland sein kann, der seine Aufgaben auch erfüllt. Jetzt in der Krise ist durch die massive Unterstützung der Wirtschaft es ja gelungen, dass es keine Folgewirkung für die Banken bisher gegeben hat. Das hätte sicherlich am Anfang der Corona-Pandemie und ihrer ökonomischen Auswirkungen im Hinblick auf ihre ökonomischen Auswirkungen niemand vorhergesagt. Aber trotzdem ist es auf diese Weise gut gelaufen. Auch ein Erfolg der massiven Intervention zur Stabilisierung von Wirtschaft in Deutschland und Europa. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Beitrag zur Stabilisierung auch der Finanzindustrie.
Fast auf jedem Panel gestern kam irgendwie das Thema Bankenfusion zur Sprache. Würden Sie sich als möglicher Kanzler für eine europäische Bankenfusion einsetzen, um das mal konkret zu machen?
Das sind ja privatwirtschaftliche Entscheidungen. Was wichtig ist für die Politik, ist dafür zu sorgen, dass wir einen europäischen Markt schaffen. Also die Bankenunion, die Kapitalmarktunion sind 2 Stichwörter, die für viele nicht viel mehr sind als die Überschriften, die aber ganz konkrete Inhalte haben, die dazu beitragen, dass Europa in der Welt eine Chance hat, auch im Hinblick auf die Finanzindustrie, die Finanzwirtschaft. Mhm. Und deshalb sind das Top-Prioritäten für die Finanzpolitik. Gerade Deutschland als starker Bankenstandort muss dafür Sorge tragen, dass die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, auch genutzt werden. Und deshalb diskutieren wir sehr, sehr intensiv, sehr hart mit unseren europäischen Partnern darüber, wie wir das hinbekommen, dass jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt.
Ich würde gerne trotzdem nochmal zu den grenzüberschreitenden Bankenfusionen zurückkommen. Klar ist das eine privatwirtschaftliche Entscheidung, aber Sie werden noch eine Meinung dazu haben. Ist das ein wichtiger nächster Schritt, um den Standort, den europäischen Bankenstandort zu stärken, die europäischen Institute zu stärken, im Wettbewerb auch mit ihren mit den großen Wettbewerbern in den USA und Asien?
Der nächste wichtige Schritt ist die Bankenunion. Und die ist voraussetzungsreich und sehr, sehr besonders, was die Anforderungen betrifft. Ich habe dazu ja ein sehr umfassendes Papier entwickelt, über das in Europa auch diskutiert wird. Und mir geht es darum, dass das nicht reduziert wird auf ein Thema, das in der öffentlichen Debatte Europas immer dann eine prominente Rolle einnimmt, nämlich die Frage der Einlagensicherung. Es gibt viele, viele andere Fragen, die dazugehören. Insbesondere geht es ja darum, dass es für die Banken in Europa die Möglichkeit, Europa als Scale zu entwickeln gibt, dass man Europa als Ganzes in den Blick nehmen kann bei seinen eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und nicht so zersplittert, also auf eine so zersplitterte Landschaft treffen muss, wie das heute der Fall ist. Das ist unsere Aufgabe, die wir zu leisten haben. In dem Rahmen wird es sicherlich dann auch eine Rolle spielen, dass Unternehmen sich überlegen, wie sie neu aufgestellt sein können, auch Banken sich überlegen, wie sie sich aufstellen wollen für die Zukunft. Aber unsere Aufgabe besteht ja darin, den Rahmen zu schaffen für eine erfolgreiche Finanzindustrie aus Europa.
Also wir haben verstanden, dass Ihnen das Thema Bankenunion wichtig ist. Wenn ich jetzt an die Gespräche gestern hier auf dem Bankengipfel zurückdenke, dann haben, glaube ich, viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner eher den Eindruck, dass da nichts passiert ist oder viel zu wenig passiert ist. Warum kommt das Projekt so langsam voran?
Es ist sehr voraussetzungsreich, wie ich eben schon gesagt habe. Und es gibt viele Fragen, die da zu bewegen sind. Da geht es eben um das Thema, wie wir ein gemeinsames Insolvenzregime haben, wie wir umgehen wollen mit dem Verhältnis von mit Staatspapieren in Bankbilanzen. Und es geht um aufsichtsrechtliche Fragen, die natürlich auch dann so zusammengeführt werden müssen, dass das funktioniert für einen europäischen Bankenmarkt. Und selbstverständlich ist es auch so, dass wir einen Weg finden müssen, wie die grenzüberschreitenden Aktivitäten von Banken besser in Europa organisiert werden können. Denn die ganze Bankenunion hat ja nur einen Sinn, wenn genau das auch gelingt, dass wir die Fragestellung auflösen, die sich heute aus der Perspektive von Staaten um das Home-Host-Thema drehen, um die Frage, was ist mit meinen Banken, was ist mit den Banken anderer Länder in meinem Land? Und das, glaube ich, kann nur europäisch aufgelöst werden. Also es ist sehr voraussetzungsreich. Es gibt viele, viele Vorbehalte zu einzelnen Fragestellungen in vielen Ländern. Und das muss zu einem guten Ergebnis zusammengeführt werden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Eurogruppe, dass die intensiv darüber diskutiert, dass wir auch im Rahmen der europäischen Finanzminister beim ECOFIN darüber intensiv diskutieren, nicht nur öffentlich, sondern auch behind the scenes, wenn man das so sagen will, weil jedenfalls alle wissen, es wäre ein großer Fortschritt für die europäische Souveränität, wenn wir das Thema Bankenunion einmal bewältigt haben.
Was wollen Sie denn konkret machen, um das Thema voranzubringen? Machen Sie das jetzt nochmal groß zum Thema bei der nächsten ECOFIN-Sitzung?
Es wird dort am Rande eine Rolle spielen, aber die Fragestellungen sind im Augenblick sehr, sehr intensiv in Arbeitsgruppen, in Gesprächskreisen, in der Debatte, und es wird politische Bewegung geben. Das ist auch eine Führungsaufgabe. Da werden am Ende auch die Staats- und Regierungschefs gefragt sein, um das hinzubekommen. Denn das geschieht nicht von selbst. Das muss gewollt werden.
Würden Sie Kanzler werden, was würden Sie denn dann tun, um das Projekt voranzubringen?
Na, erstmal bin ich gut vorbereitet. Das ist ja nicht schlecht, wenn Bankenunion ein wichtiges Fortschrittsthema für Europa ist und der Kanzler kennt sich gut aus, aber es ist im Übrigen auch so, dass es ein Thema ist, das nur dann erfolgreich gelingen kann, wenn wirklich es diese politische Priorität bekommt. Und deshalb würde ich natürlich auch gerne mit den Kolleginnen und Kollegen in Europa darüber diskutieren, dass sie das auch gleichermaßen politisch wichtig finden und das nicht immer vertagt wird, weil es irgendwelche innenpolitischen Fragen gibt, die zu schwer sind, um sich dann diesem Thema auf dieses Thema hinzubewegen. Und ich glaube nochmal, es ist ein zentrales Thema für die europäische Souveränität, dass wir den Banken möglich machen, Europa als Gesamtes in den Blick zu nehmen. Das ist ökonomisch von allergrößter Bedeutung.
Ich glaube, das würde jeder unterschreiben. Alle fragen sich halt, wenn das doch alle erkannt haben, dass es so wichtig ist, warum läuft es so schleppend? Aber gut, wir sind gespannt, werden verfolgen, wie es weitergeht. Ein anderes Thema, das sehr viele derzeit bewegt, ist das Thema Inflation, die gerade auf ein 28-Jahres-Hoch geklettert ist. Wie groß ist aus Ihrer Sicht der Handlungsbedarf?
Wir müssen das sehr genau beobachten, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Es ist ja bemerkenswert, dass so ziemlich fast alle Fachleute, so ziemlich alle, die sich von Seiten der Zentralbanken äußern, davon ausgehen, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt und wir im nächsten Jahr wieder eine normalisierte Situation sehen werden. Aber das sind die Prognosen und deshalb muss man natürlich hinschauen, ob die auch eintreten, wenn wir dann den Verlauf der nächsten Monate und das nächste Jahr konkreter und genau betrachten können.
Aber was sagen Sie Sparern, die einerseits unter steigender Inflation, andererseits unter Nullzinspolitik der Notenbanken leiden?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man den Sparern und Sparern genau das sagt. Wir werden genau hinschauen, ob die Inflation sich so entwickelt, wie es vorhergesagt wird, nämlich wieder zurückgeht, oder ob das anders sein wird. Wenn sie wieder zurückgeht, ist das jedenfalls sicher eine Beruhigung für viele.
Mhm. Aber wie lange ist die Niedrigzinspolitik noch gerechtfertigt? Es gibt ja nun in der Tat, viele Ökonomen halten das für ein vorübergehendes Phänomen, aber die Zahl der Stimmen, die dann doch warnen, dass es dauerhaft zu einem Problem werden könnte, nimmt zu.
Wir müssen deshalb eben genau hinschauen, weil es gibt ja keine immer gültigen Wahrheiten in dieser Frage und man sollte schon die Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen wollen. Ich bin jedenfalls dafür und deshalb habe ich eben gesagt, was ich nochmal unterstreichen will, wir werden die Entwicklung genau beobachten müssen. Dass wir niedrige Zinsen haben, hat etwas zu tun, sicher auch mit der Politik der Zentralbanken, aber auch mit einem Phänomen, das schon länger zurückreicht und damit zu tun hat, dass es eben doch sehr erhebliche Mittel gibt, die weltweit verfügbar sind, Investitionspotenziale, die da sind, die aber dann eben gerichtet werden auf Staatspapiere. Und das führt dazu, dass der deutsche Finanzminister es ganz einfach hat, seine Finanzierungsaufgaben zu lösen. Aber vielleicht wäre es ja gut, wir könnten einen großen weltweiten Wachstumsschub zustande bringen und das Geld auch lenken in die Investitionen, die wir für die Zukunft benötigen. Die Milliardeninvestitionen, die wir zum Beispiel brauchen für das große Projekt, klimaneutrale Industrie, ein klimaneutrales Industrieland zu werden. Diese Milliardeninvestitionen müssen ja privatwirtschaftlich finanziert werden, da es sich im Wesentlichen auch um privatwirtschaftliche Investitionen handelt. Windkraftanlagen auf hoher See sind privatwirtschaftlich, Windkraft an Land sind privatwirtschaftlich, Solarenergie ist privatwirtschaftlich, das Übertragungsstromnetz ist privatwirtschaftlich. Um nur diesen Teil zu nennen, die Investitionen, die Chemieindustrie, Stahlindustrie, Zementindustrie, Maschinenbau, Automobilbau tätigen müssen, sind privatwirtschaftliche Investitionen. Da ist also ein großer Investitionsbedarf. Das kann ein großes Investitionsjahrzehnt werden, das wir jetzt vor uns haben. Und dann wird sich das auch relativieren mit der Situation der Zinsen, weil natürlich mit den Investitionen auch höhere Renditen verbunden sind, als wenn die Papiere dann den Staaten geliehen werden.
Auf diese großen Investitionen werden wir gleich nochmal zurückkommen. Ich würde gerne noch ein anderes Projekt ansprechen, das Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit immer wieder groß erwähnt hatten. Und zwar hatten Sie gesagt, die Finanztransaktionssteuer kommt jetzt, weil Sie Bundesfinanzminister seien. Bis heute gibt es aber keine Finanztransaktionssteuer. Haben Sie damals den Mund zu voll genommen?
Nein, wir haben die Dinge vorangetrieben und auch das ehrlich vorangetrieben. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass es nicht nur eine rhetorische Floskel ist. Allerdings sehen wir ja, welche Schwierigkeiten sich konkret immer wieder neu auftürmen dabei. Bemerkenswert ist allerdings, dass wir jetzt eine Verständigung in Europa haben über die Frage, wie wir die großen Herausforderungen bewältigen, die mit der Kreditaufnahme der Europäischen Union verbunden sind. Da gibt es ja eine ganze Reihe von aufgezählten Own Resources. Die ist eine davon. Insofern erwarte ich mir im europäischen Prozess der Gesetzgebung, wenn man das so nennen will, da noch die nächsten Fortschritte. Wir werden sehen, was die Europäische Union vorschlägt.
Das heißt, sollten Sie Kanzler werden, wird das Thema groß vorangetrieben? Ist das eins Ihrer Kernthemen dann?
Wir haben in Europa sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, um die Krise bekämpfen zu können. Der Wiederaufbaufonds bedeutet, dass die Europäische Union das erste Mal sich selber in großem Maßstab verschuldet. Er bedeutet aber auch, dass diese Kredite, soweit sie von der Europäischen Union aufgenommen worden sind, um direkte Zuwendungen für Staaten zu refinanzieren, dann wieder zurückgezahlt werden müssen. Und dazu ist gleichzeitig vereinbart, dass es eigene Einnahmen der Europäischen Union geben soll, die das möglich machen. Der Emissionshandel ist eine der Refinanzierungsquellen, die genannt werden. Es geht um die Border Adjustment Tax, eine weitere Finanzierungsquelle, die genannt wird, aber eben auch die Frage der Besteuerung von Finanztransaktionen ist dort aufgezählt. Das Europäische Parlament hat mit der Kommission vereinbart, dass dort bald Vorschläge kommen.
Ein anderes Thema, das hier in den letzten Tagen immer wieder groß zur Sprache kommt, und das würde ich gerne nochmal deutlich ansprechen. Viele hier in Frankfurt sind enttäuscht, dass sich die Politik nach dem Brexit so wenig für den Finanzplatz Frankfurt eingesetzt hat. Können Sie das verstehen? Sie haben ja anfangs ein paar Punkte genannt, die Sie getan haben, aber das scheint hier nicht so viele zu überzeugen. Sie könnten sich zum Beispiel dafür stark machen, dass das Euro-Clearing nach Frankfurt kommt. Das würde wahrscheinlich vielen gefallen. Wäre das so ein Projekt, was Sie vorantreiben würden?
Es hat sehr viele Aktivitäten gegeben, die dazu führen, dass der Bankenstandort Deutschland und auch der Bankenstandort Frankfurt gestärkt wird. Das Ziel ist auch nicht nur verfolgt worden, sondern das hat ja auch funktioniert. Viele Entscheidungen, die im Hinblick auf den Brexit getroffen worden sind, haben dazu geführt, dass jetzt Aktivitäten nach Frankfurt verlagert worden sind. Und das ist ein großer Erfolg. Natürlich für den Standort, aber auch der gemeinsamen Bemühungen, die alle in dieser Frage angestellt haben. Wir haben uns immer für das Euro-Clearing hier vor Ort eingesetzt. Das ist keine neue Sache und das bald auch in Zukunft zu bleiben. Das ist etwas, das mit gutem Erfolg vorankommt. Und auch deshalb spielt das natürlich auch weiter für die Politik der Bundesregierung eine große Rolle. Wir wollen jetzt erreichen, dass wir weitere Fortschritte an diesem Bankenstandort erreichen können, zum Beispiel indem wir uns für die Europäische Geldwäschebehörde bewerben. Auch das ist aus meiner Sicht etwas, was helfen wird, den Standort weiter zu stärken. Aber wenn man die internationalen Vergleiche, die Rankings sieht, dann kann man schon sagen, dass hier viel passiert ist, dass der Standort gestärkt ist gegenüber der Situation vor einigen Jahren. Und das wird auch weiter so gehen.
Mhm. Viele Institute klagen im Gegenzug darüber, dass gerade die Regulierung zu immer mehr zu einem Wettbewerbsnachteil wird im Wettbewerb mit Instituten aus den USA und aus Asien. Könnte man nicht Erleichterungen, die jetzt im Zuge der Corona-Krise eingeführt wurden, zum Beispiel bei Basel IV, könnte man die nicht einfach bestehen lassen?
Ich bin sehr entschieden dafür gewesen, dass wir die Erleichterung zustande bringen, die wir jetzt im Rahmen der Corona-Krise möglich gemacht haben. All die verschiedenen Institutionen, die da Verantwortung haben, haben dazu einen Beitrag geleistet. Ich bin aber auch ganz entschieden dafür, dass wir schon verstehen, dass es nicht wieder dazu kommen darf, dass eine krisenhafte Situation uns wieder erreicht, wie sie mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers verbunden war. Das heißt, die Regeln, die wir entwickelt haben, müssen immer überprüft werden, aber sie sind schon ein wichtiger Beitrag dazu, dass wir ein stabiles Finanzsystem haben. Und deshalb kann es keinen Rollback in dieser Frage geben.
Aber auf der einen Seite geht es um Sicherheit, auf der anderen Seite geht es um Wettbewerbsfähigkeit. Hat die Regulierung nicht ein Stück weit überzogen? Gerade was helfen einem Banken, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind international?
Wir brauchen sehr wettbewerbsfähige Banken. Das Wichtigste ist, dass alle Banken ihre eigenen Hausaufgaben machen, dass sie, was die Digitalisierung betrifft, auf dem modernsten und besten Niveau sind. Es geht darum, dass man wirtschaftlich erfolgreiche Modelle entwickelt. Und natürlich geht es um das Thema, das wir am Anfang unseres Gesprächs schon vertieft hatten, nämlich die Bankenunion. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Europa als Ganzes in den Blick nehmen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass global wettbewerbsfähige Banken in Europa eine gute Perspektive haben.
Ja, das würde, glaube ich, jeder unterschreiben. Aber nochmal die Frage, braucht es dazu nicht auch eine wettbewerbsfähige Regulierung? Und ist die Regulierung nicht zu streng dafür, dass die europäischen Banken international wettbewerbsfähig sein können?
Es sind die notwendigen Entscheidungen getroffen worden. Wir bemühen uns auch bei allen Fragen immer dafür zu sorgen, dass es eine adäquate und angemessene Regulierung ist, die auch zum Beispiel Größenunterschiede von Banken mit in den Blick nimmt. Aber ich wiederhole nochmal, es ist schneller gesagt als gut gemacht. Es geht darum, dass wir jetzt nicht auf die Idee verfallen, dass Wachstum nur möglich ist, indem möglichst wenig Regeln existieren, die notwendig sind zur Sicherung und Stabilisierung unseres Finanzsystems. Und die Erfahrung der Vergangenheit lehren uns ja, dass die kurzen Phasen der Euphorie, wo alle gedacht haben, ach, es geht auch ohne, meistens mit einer ganz schlechten Erwachen verbunden
waren. Aber keiner spricht davon, ohne Regulierung auszukommen. Wir sprechen von einer wettbewerbsfähigen Regulierung, von einer Anpassung. Das heißt, nochmal die Frage, Erleichterung bei Regulierung, ja oder nein? Auf welcher Seite stehen Sie?
Ich bin dafür, dass wir den Weg, den wir bisher beschritten haben, weitergehen, dass wir im Einzelfall uns konkrete Regeln angucken. Sie kennen das Engagement, das die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Frankreich in Fragen Basel IV und anderen Fragen unternommen hat. Aber es bleibt dabei, dass ich mich sehr wohl dazu bekenne, dass wir auch eine klare Regulierung brauchen. Und deshalb finde ich, sollten wir auch nicht drum herum reden. Ich verstehe schon, dass, wenn es gerade gut läuft, viele das Gefühl haben, das sind alles nur lästige Rahmenbedingungen, aber sie tragen auch zur Sicherheit und zum Vertrauen in die Finanzmärkte bei.
Aber vielleicht gibt es dann ja bald keine großen unabhängigen Banken mehr in Deutschland. Das könnte ja das Ende von so einem Weg sein.
Wird es nicht.
Gut, das werden wir beobachten. Ich hätte noch ein paar Fragen allgemein zum Wahlkampf. Wir beim Handelsblatt bekommen derzeit sehr, sehr viele Zuschriften, Wortmeldungen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich große Sorgen machen über eine mögliche rot-grün-rote Bundesregierung. Lassen Sie solche Sorgen eigentlich kalt?
Jeder weiß, was er kriegt, wenn er SPD wählt, nämlich Olaf Scholz als Kanzler. Und das wird auch dafür sorgen, dass alle sich über die Frage, wie Deutschland sich weiterentwickelt, keine Sorgen machen müssen, denn ich stehe für das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, einen sehr pragmatischen Kurs in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, und für etwas anderes stünde ich auch gar nicht zur Verfügung. Deshalb, wer da möchte, dass der nächste Regierungschef Olaf Scholz heißt, wer deshalb vielleicht das erste Mal im Leben SPD wählt, der kann sich sicher sein, dass er das nie bereuen wird.
Aber vor der Bundestagswahl 2017 haben Sie ja noch klar gesagt, die Linke sei leider die Schritte nicht gegangen, die für eine Regierungsbeteiligung notwendig seien. Daran hat sich doch im Prinzip bis heute nichts geändert. Sie könnten es doch einfach ausschließen.
Ich habe sehr klare Aussagen gemacht. Eine Regierung in Deutschland muss von Parteien getragen sein, die sich bekennen zur Zusammenarbeit mit den USA, zur transatlantischen Partnerschaft, die sich bekennen zu der NATO und der Notwendigkeit, dass wir unsere Sicherheit gemeinsam mit den Verbündeten in der NATO auch in Zukunft gewährleisten müssen. Sie hat etwas zu tun mit einer starken, souveränen Europäischen Union, damit, dass wir ordentlich mit dem Geld umgehen und dass die Wirtschaft wächst. Und natürlich gehört das Thema der Sicherheit im Innern auch dazu. Alles Voraussetzungen für gutes Regieren in Deutschland, die nicht verhandelbar sind.
Aber so eine richtig klare Antwort zu der Koalition ist natürlich auch nicht. Ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist, in den vergangenen Tagen. Im Triell haben Sie gesagt, niemand müsse wegen der Klimapolitik mit Belastungen rechnen. Zumindest werden die Belastungen praktisch nicht diskutiert. Ist das nicht eigentlich ein leeres Versprechen? Schon jetzt steigen Benzinpreise, Stromkosten steigen immer weiter, insbesondere für Unternehmen. Und wir stehen ja erst am Beginn dieser ganzen ökologischen Transformation. Müsste man nicht viel ehrlicher sein und den Leuten sagen, Klimaschutz wird Geld kosten? Es ist ein wichtiges Projekt, aber das werden wir alle im Portemonnaie spüren.
Dass wir in 25 Jahren klimaneutral wirtschaften wollen, ist das ehrgeizigste industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland sich je vorgenommen hat. Die Modernisierung, vor der wir stehen, ist wahrscheinlich seit über 100 Jahren in diesem Ausmaß nicht erfolgt. Wir haben 250 Jahre Industriegeschichte hinter uns, die letztlich auf der Nutzung von Kohle, Gas und Öl beruhen. Und wenn wir in knapp 25 Jahren klimaneutral wirtschaften wollen, dann ist das eine Aufgabe, die man überhaupt nicht überschätzen kann. Aus meiner Sicht wissen die Unternehmen, was sie wollen. Ich habe mit vielen gesprochen, in der Stahlindustrie, in der Chemieindustrie, bei denjenigen, die Zement herstellen. Ich habe gesprochen mit Automobilbau, Maschinenbau und vielen, vielen anderen. Es gibt sehr konkrete Pläne für den Weg in eine klimaneutrale Industrie. Was die Unternehmen aber alle sagen, wenn wir nicht mehr zurückgreifen können, auch für unsere wirtschaftlichen und industriellen Prozesse auf Kohle, Gas und Öl am Ende, dann brauchen wir dazu Strom, und zwar in großen Mengen. Und wir brauchen ihn aus erneuerbaren Quellen. Wir brauchen auch Wasserstoff, der ja letztendlich am Ende der Tage auch aus erneuerbaren Quellen stammen soll, also der Windkraft auf hoher See an Land und der Sonnenenergie. Und dazu brauchen wir ein leistungsfähiges Stromnetz. Es ist nicht gut für Deutschland, dass mein konservativer Koalitionspartner, so viel will ich dann an dieser Stelle noch einmal freundlich sagen, es bisher nicht eingesehen hatte, dass es notwendig ist, mehr Strom zu produzieren, wenn man diesen Weg gehen will. Noch vor 2 Jahren, noch im letzten Jahr, noch im Sommer diesen Jahres ist bestritten worden, dass wir in kurzer Zeit nicht nur Ersatz brauchen für die Stromproduktion aus Atomenergie und Kohle, sondern dass wir auch zusätzlichen Strom brauchen, um genau diesen Weg gehen zu können. Jetzt im Sommer ist ganz leise, fast nuschelnd gesagt worden, doch könnten 100 Terawattstunden mehr sein 2030, was so ungefähr den Zuwachs bedeutet von 10-mal dem Stromverbrauch der Stadt Hamburg. Und es ist dann auch gleich zugegeben worden, dass die Chemieindustrie gesagt hat, sie braucht 2050 so viel Strom wie Deutschland heute insgesamt. Auch klimaneutral produzierter Stahl jenseits der Hochofenroute funktioniert nur mit erheblich mehr Strom. Da wird für große Stahlwerke weit mehr als ein Offshore-Windpark gebraucht, was die Stromproduktion betrifft. Und deshalb müssen wir die Ausbauziele, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir Atomenergie nicht mehr nutzen, wenn wir Kohle nicht mehr nutzen werden auf Dauer, wenn wir diesen Weg gehen, dann müssen wir im nächsten Jahr gleich zu Anfang der künftigen Legislaturperiode die Ausbauziele für den erneuerbaren Strom in Deutschland hochsetzen. Wir müssen die Nutzung von Wasserstoff so weit vorantreiben, dass wir auch über genügend Speicherkapazitäten verfügen. Vorübergehend wird es auch Gas sein. Und wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass alle Gesetze so geändert werden, dass wir auch rechtzeitig fertig werden. Denn es kann dann nicht sein, dass die Genehmigung einer Windkraftanlage an Land 6 Jahre dauert. Das muss auch in 6 Monaten gehen.
Und aber Herr Scholz,
das ist existenziell für die Zukunft Deutschlands.
Das würden wir alle unterschreiben. Aber trotzdem ist doch klar, dass Energie, Reisen, Mobilität für sehr viele Menschen deutlich teurer wird. Warum sagt man es ihnen nicht einfach?
Ich bin dagegen, dass wir ein großes Industrieprojekt individualisieren und letztendlich auch in moralischen Kategorien diskutieren, wie das der eine oder die andere tut. Ich teile diese Haltung nicht. Wir sollten ein Industrieprojekt als Industrieprojekt begreifen. Klimaschutz ist jetzt...
Das heißt, Benzinpreise werden nicht steigen. Studien zeigen wahrscheinlich 70% schon in den nächsten, 70 Cent schon in den nächsten Jahren.
Wir haben eine CO2-Bepreisung für die Industrie, die über den europäischen Emissionshandel stattfindet und auch für die Energieerzeugung. Das ist bekannt. Wir haben seit Anfang dieses Jahres eine moderate Bepreisung von CO2 für Wohnen und Mobilität. Und ich sage ausdrücklich, ich bekenne mich zu dem moderaten Weg, den wir dort eingeschlagen haben, der ja verbunden ist auch mit einer Ankündigung. Alle Einnahmen, die wir daraus erzielen, wollen wir den Bürgern und Bürgern und den Unternehmen zurückgeben, indem wir den Strompreis verbilligen. Heute wird der belastet mit der Förderung der erneuerbaren Energien über den Strompreis, knapp 25 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn wir das darunter nehmen, bedeutet das aus der Perspektive einer 4-köpfigen Familie mit 2 Kindern, also dass sie eine Entlastung von 300 Euro im Jahr haben. Ich werde das für Unternehmen sein, die heute unter der Last der EEG-Umlage ein wenig zu leiden haben. Und wo es deshalb richtig ist, dass wir diesen Weg gehen, bis zum Ende der Legislaturperiode wollen wir diesen Teil der Stromkosten von dem Strompreis runternehmen.
Das heißt, Verbraucher werden den Klimaschutz in den nächsten Jahren nicht im Portemonnaie spüren. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Es wird eine Veränderung geben und das geht ja darum, dass wir darauf setzen, dass wir auf erneuerbare Energien setzen, dass wir auf andere Weise Wärme und Mobilität organisieren. Und man sieht ja, was für eine unglaubliche Leistungsfähigkeit unsere Volkswirtschaft hat. Gerade bei der IAA ist das wieder sichtbar gewesen. Ich bin sehr sicher, dass Deutschland führende Automobilnation bleiben wird, aber eben mit anderen Antriebskonzepten als in der Vergangenheit. Und dass wir das schaffen, dass wir das hinkriegen, das ist ein großes Projekt, wo die Wirtschaft
ihren Beitrag aber sie
leistet, wo wir aber unseren Beitrag leisten müssen, der zum Beispiel darin besteht, dass wir nicht so langsam sind wie heute, wenn es um die Frage geht, bauen wir genügend Ladestationen am Straßenrand? Gibt es an jeder Tankstelle eine Schnellladestation? Mhm. Sowas muss ein Land wie Deutschland viel schneller hinkriegen, als das jetzt.
Aber man könnte den Leuten ja einfach sagen, hey, es wird für euch teurer.
Ich glaube, dass die Industrie in der Lage sein wird, bald Elektrofahrzeuge zu produzieren, die auch preislich wettbewerbsfähig wären mit den heutigen Verbrennerfahrzeugen. Und dann ist die Fahrdynamik etwas sehr Beeindruckendes. Und das ist, muss kein schlechteres Leben sein, weil es jetzt anders stattfindet.
Okay, wir werden das beobachten. Ich kann Sie da leider gerade nicht zu einer ganz klaren Aussage hin bewegen. Aber vielleicht schaffen wir das bei einem anderen Thema, das sehr eng damit zusammenhängt. Sie haben das nämlich schon angedeutet. Dieses gigantische Projekt muss finanziert werden. Gleichzeitig wollen Sie ab 2023 ja die Schuldenbremse wieder einhalten. Wäre es nicht auch an der Zeit, hier ehrlich zu sein und den Menschen zu sagen, dass all die Versprechen aus dem Wahlkampf, und da sprechen wir nicht nur über Klimaschutz, sondern über all das andere, die Bundeszuschüsse für Sozialkassen steigen, die Übernahme der EEG-Umlage hatten Sie erwähnt, Kindergrundsicherung, irgendwo muss das Geld herkommen. Wo?
Wir haben über das industrielle Modernisierungsprojekt für Deutschland gesprochen. Das ist, ich will es nochmal sagen, im Wesentlichen etwas, das privatwirtschaftliche Aktivitäten zur Voraussetzung hat. Und es kann das große Investitionsjahrzehnt für Deutschland sein, das jetzt stattfindet, um mal von der Energiewende wegzukommen, um wegzukommen von den Fragen, die sich unmittelbar aus der Notwendigkeit, das Klima zu schützen, ergeben, wegzukommen. Wir werden ja auch große Investitionen erleben, was das Mobilfunknetz oder was das Breitbandnetz betrifft, was Glasfaserkabel betrifft, was den Einstieg in die Nutzung künstlicher Intelligenz, was Quantencomputing betrifft. Das sind Sachen, wo wir als Staat mit Mitteln fördernd tätig sein werden. Aber es bleiben alles privatwirtschaftliche Investitionen, die sich rentieren und die gut sind für das zukünftige Wachstum unserer Volkswirtschaft. Mhm. Das, was wir an öffentlichen Investitionen zusätzlich finanzieren müssen, ist in der Finanzplanung des Bundes vorgesehen. Denn die Dinge, die wir jetzt hier diskutieren, die große Modernisierung, die große Wachstumsperspektive, die wir für Deutschland in den Blick nehmen müssen, die setzt natürlich voraus, dass der Staat seinen Teil leisten kann. Der besteht aber ja nicht in dem gesamten Investitionsgeschehen. Und deshalb ist es richtig, dass wir in der Finanzplanung Vorsorge getroffen haben und jedes Jahr so um die 50 Milliarden Euro einsetzen werden für Investitionen. Das ist die höchste Summe, die seit langem im Bundeshaushalt dafür vorgesehen ist, wenn man die letzten beiden Krisenjahre mal abzieht. Und ich glaube, dass das richtig ist, so vorzugehen. Aber das ist auch das, was wir tun können.
Aber die Wahlkampfversprechen.
Dann kommen wir auch mit den Rahmenbedingungen unserer Gesetzgebung und der Schuldenregel im Grundgesetz wieder zurecht.
Aber die vielen Wahlkampfversprechen sind natürlich noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt. Das sei an dieser Stelle auch festgehalten. Aber Sie bleiben also bei den 2023.
Ich würde wirklich sagen, dass die Investitionen, um die es ja hier vor allem geht, dass die sehr wohl berücksichtigt sind bei den Fragestellungen, um die es geht. Und dass ich die immer im Blick hatte, weil die Frage, dass wir vor einer großen Veränderung stehen, dass wir jetzt es schaffen müssen, dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben, dass wir ein weltweit erfolgreiches Industrieland sind, die ist ja nicht neu. Darauf bereite ich mich schon lange vor und ich will eine Politik entwickeln, die genau dazu führt, dass wir auch das schaffen. Die Welt wird um 2050 10 Milliarden Einwohner haben und Europa wird dann 400 Millionen Einwohner haben immer noch. Und Deutschland wird auch nicht größer sein als jetzt, nach allem, was wir annehmen dürfen. Und dann wird es so wichtig sein, dass wir trotzdem den Ehrgeiz haben, technologisch, wirtschaftlich vorne mit dabei zu sein und letztendlich davon zu profitieren, dass der Wohlstand auch in anderen Regionen der Welt zunimmt, dass Milliarden so ähnliche Dinge können wie wir hier in Europa und in Deutschland. Und das, glaube ich, kann gut gelingen, wenn man sich genau jetzt an diese Aufgabe macht und sich nicht vor den entscheidenden Weichenstellungen drückt, die jetzt anstehen.
Herr Scholz, da hätte ich noch sehr viele weitere kritische Fragen zu. Leider fehlt uns die Zeit, deswegen komme ich mit einer letzten. Ihnen wird vorgeworfen, im Wahlkampf die Kanzlerin zu imitieren. Was wäre eigentlich der größte Unterschied zwischen einer Kanzlerin Merkel und einem Kanzler Scholz?
Es beginnt jetzt eine neue Zeit, es beginnen die 20er Jahre und ich habe einen sehr genauen Plan für das, was jetzt ansteht und worüber auch bei der Bundestagswahl entschieden wird, nämlich ob die gut werden. Und da gibt es zwei große Themen, die mich sehr bewegen. Das eine Thema ist die Frage, wie wir für mehr Respekt in unserer Gesellschaft Sorge tragen können. Die Gesellschaft strebt immer mehr auseinander, das beklagen viele und leiden darunter. Es geht nicht nur um das Stadt-Land-Thema, auch um die Frage, ob alle beruflichen Perspektiven gleichwertig betrachtet werden, ob alle gut zurechtkommen können und eine gute Aussicht haben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und es geht zum Zweiten dann um die große industrielle Modernisierung, über die wir hier auch schon zu Recht gesprochen haben, ob wir in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben und ob es uns gelingt, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Große Aufgaben. Und ich habe eine klare Vorstellung davon, was zu tun ist, damit das gelingt, damit Deutschland auch in 30 Jahren ein Land ist, in dem wir alle gerne leben.
Herr Scholz, ganz herzlichen Dank. Wir werden das weiter verfolgen und vor allem vertiefen in Interviews im Handelsblatt demnächst. Wir werden viele Themen konnten wir nur antippen heute. Ganz herzlichen Dank trotzdem für Ihre Aussagen und auf ganz bald.
Ja, wie Olaf Scholz sagt, es geht um große Aufgaben und um große Herausforderungen. Und damit kommen wir auch zu meinem nächsten Gesprächspartner, zu Valentin Stalf, den CEO der Smartphone-Bank N26. Das letzte, das Corona-Jahr, war gar nicht so schlecht für das Unternehmen, das inzwischen auch Konten für Geschäftskunden anbietet. Allein 2 Millionen Kunden sind im vergangenen Jahr zu N26 dazugestoßen. 7 Millionen sind es jetzt insgesamt. Aber es hat auch Probleme gegeben, nicht zuletzt und vielleicht gerade wegen dieses schnellen Wachstums. Worin der Ärger mit der Bankenaufsicht BaFin besteht und welche neuen Ideen CEO Valentin Stalf für die Zukunft von N26 hat, das habe ich mit ihm persönlich beim Bankengipfel besprochen. Herzlich willkommen, Valentin Stalf.
Hallo.
Sie sind ja Österreicher. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, ein Österreicher gründet eine Bank in Deutschland. Warum? Wie kam es dazu?
Also von meinem Hintergrund her bin ich in Wien aufgewachsen und habe dort meine Schulausbildung genossen, habe danach in St. Gallen studiert, in der Schweiz und danach eigentlich in Berlin zu arbeiten begonnen. Berlin ist ja heute, würde ich sagen, eine der digitalen Hauptstädte oder eine der Hauptstädte, die Digitalisierung wirklich lebt, wo wir viele Startups haben, wo wir viel Digitalisierung und Digitalisierungsbewegung haben. Und ich habe dort begonnen zu arbeiten, damals bei Rocket Internet, und das war mein Einstieg eigentlich in die Digitalisierung, das digitale Umfeld. Und ich habe danach gesagt, das ist ein guter Boden, da findet man sehr, sehr gute Talente, und dann gemeinsam mit meinem Mitgründer 2013 N26 gegründet.
Und was haben Sie in der Krise gelernt?
Also ich glaube, wir haben wieder mal gelernt, dass, wenn ich zurückdenke an den Anfang der Krise, dass wir eigentlich nicht wissen, dass wir die Zukunft ganz, ganz schlecht voraussagen können. Ja, ich glaube, das ist das Spannende auch, wenn man Startups gründet, dass man eigentlich etwas voraussehen muss, was es heute nicht gibt. Und das haben wir auch in der Krise gesehen. Wenn ich zurückdenke an den Anfang der Krise, wo wir ein total bullisches Umfeld hatten und dann haben wir innerhalb von 2-3 Monaten wirklich gesehen, wie alles zusammengebrochen ist. Heute haben wir uns da wieder normalisiert. Dann gibt es andere Themen, die wir gelernt haben. Ich glaube, die Krise hat sicher Digitalisierung beschleunigt. Ich glaube, wir sind heute dort angekommen, wo wir nicht mehr über die Zukunft oder Digitalisierung findet in der Zukunft statt sprechen, sondern es ist heute so. Die Leute machen Banking am Smartphone, bestellen Essen über Smartphone, gehen nicht mehr einkaufen, sondern bestellen das auch. Also wir haben da wirklich eine Acceleration der Digitalisierung gesehen. Das andere, was wir noch gesehen haben und auch bei uns im Unternehmen, ist natürlich die Herausforderung mit Homeoffice, mit Covid im täglichen Arbeits- und Alltagsleben. Und da haben wir sicher ganz, ganz viele Learnings gemacht. Also für uns war das sicher vorher schon so, dass viele Leute remote über Zoom gearbeitet haben oder über Google Hangouts. Es hat sich aber sicher beschleunigt, und auch wir gehen in eine Richtung, wo wir viel flexibler sind, wie wir damit umgehen, wie unsere Mitarbeiter im Büro sind oder von zu Hause arbeiten.
Wie hat sich denn eigentlich das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden, das sind ja sehr viele auch jüngere Kunden, wie hat sich das verändert in der Krise? Wie viel Prozent zum Beispiel zahlen jetzt mit dem Smartphone an der Kasse standardmäßig?
Ja, also was wir sehen ist, wir haben zum ersten Mal 2020 gesehen, aber insgesamt in der ganzen Branche, dass die Deutschen zum ersten Mal mehr bargeldlos bezahlen, als sie mit Bargeld bezahlen. Man muss auch sagen, dass da Deutschland trotzdem noch im Hintertreffen ist, verglichen mit anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden, wo wir 80% der Zahlungen eigentlich digital abwickeln. Bei uns ist der Anteil sozusagen an NFC-Zahlungen und Zahlungen am Smartphone extrem nach oben gegangen. Das sehen wir auch weiterhin. Das bringt auf der einen Seite sicher Herausforderungen mit.
Das heißt, der Trend geht weiter. Das ist nicht nur eine Frage, das war nicht nur in der Pandemie so, sondern die Wachstumsgeschwindigkeit hält an.
Ich meine, das haben wir vorher ja schon gesehen. Also dieser Trend, dass wir weniger mit Cash bezahlen, sondern mehr mit Karte, alles digital abwickeln, das sind ja Trends, die wir die letzten 10 Jahre eigentlich sehen. Die Digitalisierung hat die einfach extrem beschleunigt und wir haben da jetzt nochmal eine Beschleunigung gesehen. Ich gebe nur ein Beispiel. Also wenn ich in Berlin bin oder auch in Wien, gab es früher viele Läden, die gesagt haben, ich akzeptiere nur Bargeld. Und wir kennen heute sicher die Schilder, wo Läden sagen, hey, sorry, es gibt nur Kartenzahlung.
Und ich glaube, das ist erst ab 10 Euro.
Genau.
Lassen Sie mal ein bisschen durch die Zahlen gehen. Wie viele Kunden haben Sie jetzt derzeit, Privat- und Geschäftskunden?
Die letzte Zahl, die wir veröffentlicht haben, sind 7 Millionen.
Ich weiß aber jetzt, das war ja schon ein paar Monate her.
Ja. Also das ist die letzte Zahl, die wir öffentlich preisgegeben haben. Wir haben heute schon mehr natürlich. Wir werden sicher in den nächsten paar Monaten wieder mal eine Zahl veröffentlichen.
In 25 Ländern?
Genau, 25 Länder.
Wachstumsgeschwindigkeit so wie vergangenen Jahres, da sind ja 2 Millionen dazugekommen.
Ja, die Wachstumsgeschwindigkeit bei uns, die ist relativ konstant. Wir wachsen ja heute 60-70% immer noch organisch. Mhm. Ja.
Wie viel von den Kunden, und 7 Millionen ist ja eine große Zahl, wie viele von diesen Kunden sind eigentlich wirklich aktiv?
Ein sehr, sehr großer Teil von denen ist aktiv. Wir haben auch bisher...
Sehr groß, kann ich mir noch nicht vorstellen.
Sie wissen ja auch, wir haben diese Zahlen nie veröffentlicht. Sie haben mich die schon 3-mal zuvor gefragt und ich habe nie eine Antwort gegeben. Das werde ich heute nicht ändern.
Nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich, wie wird N26 irgendwann mal Geld verdienen? Wie viel verdienen Sie dann pro Kunde? Vielleicht können wir es von der Seite anfangen.
Ich kann Ihnen das ganz einfach erklären. Wir haben heute, und das ist das Geheimnis unseres Geschäftsmodells, eine ganz, ganz andere Kostenbasis als eine traditionelle Bank. Und wenn wir uns heute traditionellere Banken ansehen, dann haben die wahrscheinlich eine Kostenbasis, die irgendwo im Bereich 200, 300 Euro pro Kunde pro Jahr ist. Da liegen wir sicher bei einem Fünftel, einem Sechstel dieser Kostenbasis. Und das hilft uns, auch wenn wir insgesamt noch nicht die Produktvariabilität haben, die andere Banken haben. Also wir bieten ja heute keine komplizierten Investmentprodukte an. Wir haben nicht die Breite von Produkten, wie zum Beispiel eine Deutsche Bank heute hat. Aber es ermöglicht uns auch mit einem tendenziell niedrigeren Umsatz pro Kunde eine viel, viel höhere Profitabilität zu haben. Und wir sind heute sicher bei den Margen pro Kunde im Spitzenfeld auf der ganzen Welt und auch in Europa, auch wenn ich keine konkreten Zahlen sozusagen dazu veröffentliche. Aber mit der Profitabilität pro Kunde, da mache ich mir heute überhaupt keine Sorgen in unserem Geschäftsmodell, weil wir einfach auf der Cloud aufbauen, weil wir alles digital machen. Wir haben kein Branchennetzwerk und das führt einfach zu einer ganz, ganz anderen Kostenstruktur. Und die können wir teilweise die Kostenvorteile weitergeben. Auf der anderen Seite führt die aber zu einer viel, viel höheren Marge pro Kunde.
Auf das Kostenthema würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Eine Frage zwischendurch. Sie hatten Anfang des Jahres im Interview mit dem Handelsblatt gesagt, dass N26 in Deutschland und Frankreich fast profitabel ist. Ist es jetzt soweit?
Ja, also Sie müssen Profitabilität, ist immer die Frage, worüber Sie sprechen. Wir sind schon lange pro Kunde profitabel. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie viel geben Sie für Kundenakquise aus?
Und wie viel bleibt nach Steuern übrig?
Und wie viel geben Sie auch dafür aus, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren sozusagen mit dem Team auch wachsen kann? Mhm. Also unsere Hauptausgaben heute sind insbesondere Investitionen ins Team. Ja, wir sind heute 1400
Mitarbeiter. Also Sie sind noch nicht profitabel in den...
Als Gesamtunternehmen sind wir heute nicht profitabel.
Auch Deutschland, Frankreich nicht.
In den einzelnen Märkten sind wir teilweise profitabel.
Das heißt Deutschland, Frankreich ja oder nein?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Okay. Was sind in den nächsten Jahren die wichtigsten Umsatztreiber? Welche Felder? An welche glauben Sie am meisten?
Also ich glaube, was wir heute sehen in Europa, ist, wir haben heute ein Niedrigzinsumfeld. Das heißt, dass Banken, wie Banken Geld verdient haben in der Vergangenheit, hat sich komplett verändert. Wir können nicht nur noch Kundeneinlagen haben und darauf 6-7% Zinsen verdienen, sondern wir sind heute sehr, sehr serviceorientiert. Mhm. Das heißt, ein Großteil unseres Einkommens heute kommt aus sozusagen Service-Income, also Fee-Income. Und die großen Felder, die wir jetzt noch sehen, wir machen heute einen sehr, sehr guten Umsatz mit unseren Subscription-Produkten. Also wir haben ja heute ungefähr 30-40% unserer Kunden in einem Subscription-Modell. Ganz, ganz wichtiger Umsatzstream für uns ist auch unser Payment. Wir wickeln heute pro Monat einige Milliarden Euro an Transaktionen ab. Und das gibt uns einen sehr, sehr guten Umsatztreiber, weil viele Kunden auch mit Karte zahlen. Und darüber hinaus die Produkte, die in Zukunft noch auf uns zukommen. Wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich ein Produkt im Trading-Bereich auf den Markt bringen. Hier sehen wir auch in Europa noch sehr, sehr wenig Competition. Wir sehen einige kleinere Player, die da sehr erfolgreich sind. Das heißt, da investieren wir, weil es uns auch hilft, unseren Kunden in einem Niedrigzinsumfeld wirklich Alternativen anzubieten, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können, wie sie Altersvorsorge machen können. Das heißt, das sind Themen, die wir für die Zukunft sehen.
Das ist ja eine zweifellos wirklich beeindruckende Wachstumsstory. Wir haben ja auch in der Tat schon häufiger darüber gesprochen. Nun haben Sie ja gleichzeitig immer wieder ziemlichen Ärger. Zum einen haben Berichten zufolge Kriminelle das massive Wachstum ausgenutzt, um zahlreiche Konten für Fake-Shops anzulegen. Leidet wegen des schnellen Wachstums die Sicherheit oder anders gefragt, haben Sie auch deswegen so eine niedrige Kostenstruktur, weil man halt nicht so viel für Sicherheitsmechanismen und Personal ausgegeben hat?
Überhaupt nicht. Also wir haben massiv unsere Teams über die letzten Jahre ausgebaut. Natürlich muss man die Zahlen, die man auch in den Medien liest, auch in Perspektive setzen. Wir sind natürlich heute eine der Banken, die relativ gesehen viele Neukunden gewinnt. Wir sind natürlich auch eine der Banken, die oder die einzige Bank eigentlich, die ein anderes Geschäftsmodell hat, weil wir heute in vielen, vielen Ländern grenzübergreifend sind. Und das bringt natürlich zusätzliche Komplexitäten mit sich, weil wir zum Beispiel in manchen Ländern insgesamt ein höheres Fraud-Niveau sehen als in Deutschland. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass wir haben über die Pandemie am Anfang gesprochen. Wir sprechen hier über Cyberkriminalität, die zugenommen hat, basierend auf verschiedenen Studien im Bereich von 600, 700, 800%. Wenn ich uns jetzt anschaue in unserem Vergleich und die Zahlen, die wir da auch immer wieder in den Medien gelesen haben, war das irgendwie von 600 Konten oder 1000 Konten, 200 dann von N26 waren, oder dass wir bei den Nennungen in einem gewissen Bundesland 10% sozusagen der fraudulenten Konten bei N26 waren, das sich aber im Bereich von 300 Konten bewegt, dann müssen wir natürlich trotzdem mehr tun, um diese Kriminalität noch weiter zu verhindern. Und wir haben da schon ganz, ganz viel getan und insbesondere überinvestiert. Wir investieren dieses Jahr ca. 30 Millionen Euro nur in Fraud Prevention Systeme und diese Themen.
Aber Kritiker sagen ja trotzdem...
Man muss aber die Sachen trotzdem in Perspektive setzen. Das Wesentliche ist, dass heute 90% von Fraud im Offline-Bereich stattfindet. In dem Bereich, wo Sie heute mit Bargeld bezahlen. Jetzt haben wir diesen Trend. Es geht alles zu Online-Zahlungen, insbesondere bei unseren Kunden. Die zahlen überhaupt den großen, großen Teil mit Karte. Und natürlich sehen wir da dann auch absolut gesehen mehr Fraud im digitalen Bereich. Das bedeutet aber nicht, dass die Fraud insgesamt nicht zurückgeht. Und da leisten wir sich einen extremen Beitrag, weil mehr Leute digital zahlen.
Nichtsdestotrotz sagen Kritiker, sie machen es Betrügern zu einfach. Welche, würden Sie aus heutiger Perspektive sagen, welche Fehler haben Sie auch gemacht in den vergangenen Jahren?
Also ich glaube als erstes nicht, dass wir es Betrügern zu einfach machen. Wir haben heute Top-Verifizierungssysteme.
Aber Fotoident, um jetzt sehr ins Detail zu gehen, ist ja sehr umstritten.
Okay, aber da muss ich Ihnen kontern. Ich meine, wenn Sie in Frankreich antreten, dann ist Videoident verboten und Sie müssen Fotoident machen. Das heißt, hier haben wir auch das Problem, dass die verschiedenen Regulatoren in ganz Europa pro Land immer ein anderes System anwenden. Ich kann außerdem dazu sagen, vielleicht schauen Sie sich mal die Daten an, aber Fotoident ist auf jeden Fall nicht unsicherer als Videoident. Mhm. Das ist einfach nicht so. Das ist irgendwie eine öffentliche Meinung, die es gibt, die vielleicht dann irgendwie hier existiert. Ich kann heute sagen, dass unsere Verifizierungssysteme, die wir verwenden, und das ist einerseits Videoident, das heißt, Sie machen ein Videokonferenzverfahren, wenn Sie sich für ein Konto anmelden. Und das andere ist, Sie laden Fotoident ein Kopier des Ausweises hoch und danach gibt es Sicherheitschecks. Mhm. Aber auch zum Beispiel Fotoident wird jeder einzelne Ausweis im Nachhinein von einem persönlichen Mitarbeiter angeschaut. Das heißt, es ist nicht so, dass das irgendwie passiert und Sie eröffnen ein Konto und dann passiert nichts, sondern es ist ein sehr, sehr reguliertes System auch. Und ich kann für beide Systeme sagen, dass die eigentlich aus meiner Sicht sehr, sehr sicher sind. Mhm. Aber natürlich, wir müssen die auch weiterentwickeln. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann hätten wir natürlich auch Dinge noch anders machen können, weil man lernt ja in der Fraudbekämpfung jedes Jahr. Das Entscheidende ist ja, dass wir, wenn wir mit Cyberkriminellen zu tun haben, die insbesondere ihre Systeme immer weiterentwickeln und sie müssen ihre Systeme
verstanden, auch man lernt jedes Jahr. Und da wäre es natürlich einfacher, möglicherweise, wenn sie nicht ganz so schnell gewachsen werden. Vielleicht war das sehr schnelle Wachstum auch ein Problem.
Also ich glaube nicht, dass wir zu schnell gewachsen sind. Ich will nochmal betonen, wir kriegen heute 60-80% unserer Kunden organisch. Mhm. Das heißt, ich habe so in den Medien ein bisschen mitgelesen, auch im Handelsblatt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, dass immer gesagt wird, wir haben hier Investoren und die zwingen uns zum Wachstum. Ja. Das ist nicht so. Wir bringen ein Produkt auf den Markt. Sie können das sich im App Store anschauen. Wir haben da durchgehend ein Rating, das über 4,8 Sterne hat.
Aber sicher
und
wird
dieses
natürlich
Produkt wird von den Kunden einfach nachgefragt.
Aber das Wachstum wird natürlich von den Investoren auch begrüßt und sie haben diese enorm hohen Bewertungen natürlich auch wegen des schnellen Wachstums. Ich würde noch gerne einen anderen Aspekt in die Diskussion einbringen. Ärger haben Sie ja auch von anderer Seite. Die BaFin erwägt eine Beschränkung ihres Neugeschäfts, weil sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Aktivitäten nicht oder jedenfalls nicht schnell genug vorankommen. Was sind denn Ihre konkreten Schritte, die Sie jetzt unternehmen, um die BaFin zu beruhigen?
Also ich habe es Ihnen vor dem Gespräch schon gesagt, zu BaFin-Themen kann ich heute leider nicht Stellung nehmen.
Aber dieses ganze Thema Compliance, Geldwäscheprävention, hätten Sie das nicht viel früher zum Thema machen können? Ich fand es zum Beispiel überraschend, dass Sie den Chief Risk Officer auf Holding-Ebene jetzt erst announced haben. Das hätte man ja auch schon vor 2 Jahren machen können.
Also Thomas Große ist ja bei uns im Unternehmen schon 2 Jahre lang. Das heißt, er hat jetzt zusätzlich die Stelle des Chief Risk Officers auch offiziell übernommen. Aber wir haben unser Team über die letzten Jahre immer wieder verstärkt. Insbesondere auch jetzt nicht 2021, sondern ganz, ganz viele Maßnahmen eigentlich 2020 gemacht. Und das ist zu einem Teil natürlich auch ein Prozess, den wir als Startup durchlaufen, wo wir natürlich mit einem kleinen Kundenvolumen gestartet haben. Heute, wie Sie gesagt haben, haben wir über 7 Millionen Kunden in verschiedenen Märkten. Und wir haben uns kontinuierlich über die letzten Jahre da auch verstärkt in den verschiedenen Positionen. Aber auch schon davor hatten wir immer Leute und haben auch noch immer Leute, die 30, 40 Jahre, 20 Jahre Erfahrung im Retail Banking mit sich gebracht haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man nachhaltig Retail Banking aufbauen will.
Die ganzen kritischen Fragen sind ja gar kein kompletter Zweifel an N26. Sie haben jetzt einfach eine Größe mittlerweile, bei der man einfach sehr, sehr genau hinschauen muss. Deswegen würde ich gerne noch einen letzten Aspekt der Kritiker einbringen, die sagen, N26 hat am Ende immer noch zu wenig Experten an Bord, die ein Gespür für Regulatorik haben. Ist da was dran vielleicht? Müssen Sie da vielleicht nachlegen?
Also ich kann sagen, heute, wir haben ein Top-Team, wir haben Top-Leute mit Top-Erfahrung. Die Experten können sich gerne nochmal bei mir direkt melden. Es gibt ja jeden Tag auch viele Bewerbungen. Das heißt, wir sind, glaube ich, heute auch einer der Top-Brands im Bankenmarkt. Ja. Wir kriegen ganz, ganz viele Bewerbungen von den traditionellen Bankern, auch bei N26. Das erfreut mich, weil die Leute erkannt haben, dass unser Geschäftsmodell auch zukunftsträchtig ist. Trotzdem würde
Was
ich
sind
mich
das
gern-
so für Leute, die sich da bewerben?
Also ganz unterschiedlich. Die Leute, die 30 Jahre im Risikomanagement traditioneller Banken waren, aber auch Leute, die Prozessmanagement in Banken gemacht haben, ja. Aber auch von der anderen Seite. Es gibt auch Leute, die aus dem Technologiebereich der traditionellen Banken kommen und die uns da auch in vielen Bereichen sicher noch weiterhelfen können.
Es gibt ja sicherlich auch viele, die uns zuhören. Vielleicht ist für den einen oder anderen das auch interessant. Welchen Bereich suchen Sie?
Wir suchen insbesondere
Regulatorik,
Technologiekräfte, Produktmanager, das sind so die Hauptthemen, in denen wir suchen. Wir bauen aber natürlich auch weiter, und das habe ich ja vorher schon erwähnt, unsere AML-Teams aus, wir bauen unsere Risikoteams auch weiter aus, einfach in Line oder überproportional sogar mit unserem Kundenwachstum.
Hier ist eine Frage im Chat. Mich würde interessieren, was die großen Banken noch von N26 lernen können.
Also die Banken, glaube ich, auch die großen Banken und die großen Institute in Deutschland wissen natürlich schon selber ganz genau, dass Digitalisierung ein wesentlicher Treiber auch für ihr Businessmodell going forwards ist. Und die wissen wahrscheinlich selber viel, viel besser, was sie tun können. Ich glaube, was ich nur sagen kann, was wir sicher zu wenig haben, auch in den letzten Jahren, ich bin mir nicht sicher, ob alle Bankvorstände jemals ein Konto bei sich eröffnet haben und überhaupt wissen, wie das funktioniert, wenn sie es digital eröffnen, wenn es überhaupt geht. Das heißt, mein einziger Ratschlag an Banker insgesamt, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, wäre wirklich zurückzugehen, was ist eigentlich das digitale Produkt, das ich meinen Kunden anbiete? Ist das einfach zu verwenden? Ist das etwas, was auch Freude macht? Und da würde ich den Fokus drauf setzen. Und das bedeutet am Ende, Digitalisierung zu priorisieren. Das bedeutet am Ende, den Fokus wirklich auf den digitalen Kunden zu legen.
Ich glaube, das Produkt N26 ist schon sehr, sehr gut, sehr nutzerfreundlich. Nichtsdestotrotz, was kann denn N26 von traditionellen Banken lernen?
Also da können wir sicher auch viel lernen. Also wir haben mittlerweile ja auch einige Milliarden Euro an Kundeneinlagen auf unseren Konten. Insbesondere Treasury-Geschäft, Investment-Geschäft going forward sind sicher Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Bei den Instituten in Europa, auch in den USA, man kann auch nicht immer sagen, von den traditionellen Banken und von uns. Es gibt sicher einige Geschäftsmodelle, wenn ich eine ING anschaue und die digitale Transformation, die ING über die letzten Jahre gemacht haben, dann ist das sicher ein Erfolgsmodell in Europa, von dem wir auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Ich glaube, wir können auch viel lernen von Transformationen, die wir jetzt auch im digitalen Bereich sehen. Also wir haben ja auch schon Mitarbeiter die sich jetzt auf Homeoffice einstellen müssen, die vorher was ganz anderes gemacht haben. Also umso größer man wird als Unternehmen, kann man natürlich viel lernen, auch von traditionellen Banken und insgesamt größeren Unternehmen.
Es sind jetzt gerade noch eine ganze Menge Fragen in Chat gekommen. Leider ist unsere Zeit zu Ende. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Wir werden das sicherlich weiter kritisch verfolgen. Nichtsdestotrotz viel Erfolg. Schön, dass Sie heute hier waren in Frankfurt.
Und damit zu einem anderen Unternehmen, das ebenfalls ziemlich erfolgreich in der Payment-Branche unterwegs ist, zum Zahlungsdienstleister Klarna und Gründer Sebastian Siemiatkowski. Der hat ebenfalls ziemlich große Pläne für sein Unternehmen und das vielleicht zu Recht. Aktuell ist Klarna schon mit 46 Milliarden Dollar bewertet. Sebastian Siemiatkowski spricht zwar etwas Deutsch, aber weil er aus Schweden stammt, führen wir das Gespräch auf Englisch.
Welcome, Sebastian Siemiatkowski, the founder and CEO of Klarna. Hi.
Hello. Thank you for having me.
Great to have you here today. You and two friends decided 15 years ago to build an alternative to the US payment provider PayPal. The story goes that you failed in the first two pitches or in the first couple of pitches. What happened?
Well, I think that at that point in time was kind of interesting because this is, you know, now 16 years ago, so it's been a while, right?
Right.
But I mean, a lot of our investors basically said, people are not going to shop clothing online. That they tried at 99 in 2000 and that failed. So I think that there was this large skepticism around online commerce at all at that point in time. So I think that contributed to the challenge.
Right. So you've been right after all. What is the one thing people don't get today? So what is the big change you might see or the market might see, but everybody else is not?
Well, I think it is one thing that is extremely underrated and that especially in Germany, you should be tremendously proud over is that, in my opinion, perhaps the most important innovation in fintech was actually not Klarna, but was a company called Sofort, which had this very revolutionizing idea that what if we could help consumers take their data that they is now locked in by the banks in the banking systems and free that and freedom, put freedom to consumers to bring that data with them to any other bank, to any other financial services. What would that mean for the market? What would that mean for the competition? Mm-hmm. What would that mean for the quality of the services? And Sofort build these services, started as a payments business. And then, you know, eventually the founder left and Sofort merged into Klarna and is still a big piece of our open banking infrastructure, of our Sofort payment services. We have amazing amounts of engineers and people working on these products in Germany, in Berlin, in the Frankfurt area, and so forth. And that to me still is maybe, you know, underappreciated as the most disruptive technology that has ever been created. The concept of creating true customer mobility, allowing consumers to move around, because that's the problem. That's why you're seeing the high profits in the financial industry. That's why you're seeing banks not really caring about their customers, because there hasn't been true competition. And for true competition to exist, there has to be mobility. Consumers have to be able to shift. And I think most of us in Europe remember that because, you know, we used to pay whatever, 1 euro per minute to the phone carriers for making a phone call, you know, like, and then suddenly some politicians came with the idea, what if you could actually take your phone number with you to another carrier and boom, the price has dropped and now we're paying nothing, right? So like the idea of customer mobility is super critical.
So let's
Germany has actually been at the epicenter of that.
Let's look a little bit more into that future. So from now on, in a couple of years, how will the market, the banking market, the whole sector look like? What role will traditional banks play? What role will fintechs play? And will Klarna, for example, be something like a bank of this new era? So will you become more a bank from now on?
Well, I think we have a vision and an idea, which is actually in a way quite simplistic. And I always tell this story, right? So I say that X years from now, and I don't know how many years it's going to be. It's a bit like self-driving cars. We all know it's going to happen. We just don't know when, right? And so this is the same thing. Like eventually, a few years from now, you'll wake up in the morning and your computer financial assistance software will say, you know what? I checked your mortgage this night and I realized that I could, you know, get a better mortgage for you and save you 5 euros a month. And the only thing you need to do is say yes. In that environment, will you really care whether the brand of the mortgage was Deutsche Bank or whether it was, you know, Sparkasse or whatever it was? Like, you will not. That's just the consequence of this. So what this means is a massive transformation for the bank industry, where it's not going to be about return on assets, return on equity. And all of this, it will never be a perfect market, but it will be a much better functioning market than we've had currently, which means that all of these profits will come down. I mean, take credit card industry as an example. It's an $8 trillion industry. You have to ask yourself, is that viable? Is that sustainable? Does that make sense that these companies charge society $8 trillion for shifting money back and forth? And like, it's not proportional to the value it creates for society. So these industries will have to shrink. The whole banking industry has to come down. It has to become smaller, more efficient, and more customer-oriented. And I think that's it. Now, from Klarna's point of perspective, if you believe that that's where we're going, and no, and again, I'm not saying this will happen tomorrow. I don't know the time frame in which this will happen. I just know that it will happen. So the question then is, where do you want to be? And at least from Klarna's point of perspective, we say, well, you know what? We probably want to be that financial advisor, because maybe if we saved you $5 on your mortgage, you know, 5 euros or whatever, you'll say, you know what, I'll give you a euro for helping me save some money, right? So like, if you're the financial advisor, and in a way, what's nice about this, it comes back to what the banking person was supposed to be. Your bank person was supposed to be your financial advisor that was going to help you save time, save money, that was going to work for you as a customer. And unfortunately, through the decades of banking industry, that has, as we all know, not always been the case.
So you see yourself as the bank of the future?
Absolutely. We are aspiring. We believe that because there's a shift from return on assets, return on balance sheet, towards if you want to provide the best advice to your customer, if you want to help them save time, help save money, what it's going to be is about understanding your customer, understanding the data that your customer has decided actively to share with you, and then provide the highest amount of value. And so what that means, it becomes a tech company. And as a consequence, we believe that there will be 4 or 5 large players in this industry globally, and we are aspiring to be one of them.
Right. So you also offer loans, something like buy now and pay later. This is something there's a big discussion about. How many customers are using that?
Oh, I think if you look at Klarna totally, we have almost 100 million users now.
Yes.
And about 45% of our payments volume is support, so kind of pay now.
Yeah.
And the other 45% is different forms of credit.
I've seen many young people are talking about this on TikTok, for example, and so there's critiques like the financial supervisory agencies in the UK and Germany say that you are pulling youngsters into debt trap. Isn't that a dangerous path, this kind of business?
I mean, yeah, first and foremost, let's say this, like, if you're offering credit, you're always going to have a challenge to make sure that you give credit to the people that can afford it, that can responsibly use the product, right? So that's just the thing. And any underwriter, whether it's the existing big banks or a credit card provider or Klarna, will continuously struggle, and we will continuously try to improve to make sure that we take the right decisions, that we offer the product to the right individual with the right prerequisites and so forth, right? Now, with that said, when we grow fast and so forth, a lot of people ask us these questions. But what we also try to remind people of is that there are a lot of other alternatives there that are much less attractive, because we believe, and our saying is that first and foremost, how should you pay? You should pay support. You should pay now. That's like always the best. But occasionally, there will be occasions where credit makes sense. And in those occasions, the question is, what form of credit should you be using? Our form of credit, we have the lowest reminder fee rates in Germany. None of the other providers charge as low reminder fees as we do. So we have very, very low late fees. We charge nothing. I can't remember. It's like a euro now or something. And I don't know the exact. So we'll have to. Sorry if I was mistaken, but I think it's that level. And the other part is that we don't charge any interest if you pay on time for these products. So for the traditional buy now, pay later.
But still, sorry to interrupt, but still you make it very easy for young people to do it. And it's pretty much the same, like the cigarette companies also say, oh, you shouldn't when you are too young. But it's sometimes it was very easy for young people to buy cigarettes. So
I don't think that's the case. If you think about a credit card, when you have a credit card, is it difficult to swipe it? It's not. Once you have a credit card, it's quite easy to use. Now, you may say it takes a little bit more friction to get a card. That's true. But in our case also, we have an application process. And once you have the product, it's not hard to use. I don't hear anyone saying that we should, you know, every time you swipe a credit card, it needs to be five steps to do so. So I don't think that's entirely fair comparison. But with that said, also, I think what's often forgotten is when you get a credit card, you get €1,000 limits and you can just go and spend it. And what we do is we take a decision every time you use us. So every time you use Klarna, we ask ourselves, can we give you another €50? Is that okay or not? And as a consequence of that, if you look at our loss levels, we are lower than credit card industry standards. So we're below credit cards, and so we have very low loss rates. So I would still say that our form of credit, with it being extremely low cost, and with it being actually loss levels below industry standards.
But that means you won't change anything about the product because of this discussion.
No, we are changing massively things about the product. So I'll give you an example. We are still doing, we were still doing revolving. I don't know, you know, revolving is different. Like you in Germany have always understood that installments is a better concept because that has a fixed time period. We used to offer a product where it's revolving, where you pay 1/24th every month. So we are in the Swedish market, as an example, we just abolished that. So we are consistently asking ourselves, what aspects of our business model that we borrowed from the banks, because we didn't invent those business models. We just looked at what the banks were doing. Mm. But now, as we're maturing, we are asking ourselves, what are these things needs to be changed? What are these things can be improved to become more sustainable? And I think all banks are hopefully doing that. And I think it's super important to do that.
Before we wrap up, we have to talk about the future a little bit. So what are the most important fields of growth for Klarna and maybe the most important projects we have to look at in the next months or years? How will your product change?
Tons, hopefully. but I think that like, I mean, what we... You know, I think what we hope to do is continue adding, like what we really focus now on is basically three things for the consumer. Like, how do I save time? How do I save money? And how do we make people less worried about their finances? So it's all tied to those ambitions and finding new ways in which we can make you save more time and save more money. And so there's tons of different products that are coming into. I think people who will download and try our app will see that it's very different. And in Germany is the market where we're the furthest ahead. It's a very important market for us. We have almost 60 million users in Germany. And obviously the card is live in Germany. We also have deposit accounts and so forth. So Germany is one of the markets where we're trying to lead in regards to, you know, our customer products. But we hope to bring even more things very soon.
But maybe some news about that. What will that be?
Specific news. I'm sure. I don't think my PR team is going to kill me if I say something.
So oh, no problem.
I'm going to have to pass on that question.
All right. Okay. So there. But another good question for your PR people, maybe as well. There's speculation that you'll go public next year, and also that you'll do that in New York. Is that correct?
I think the funny thing is like journalists tend to ask me these questions always like, right? It's like, are you going to go IPO? And I always say, look, there's no immediate plans, but compared to 3-4 years ago, it's obviously closer to be able to happen.
Yeah.
And then the article says, they're going to IPO next month.
No, next year. That's enough when you say it's next year.
So look, we don't have any immediate plans. We're not preparing for an IPO. We're not thinking about it. But I think, you know, to us, it's been very important that all of our employees have become shareholders now, which we're very proud of. That means that we have over 4,000 shareholders. Obviously, at some point in time, you get to a point where liquidity in the stock kind of matters for employees. They want to be able to sell some and stuff like that. So I think we're getting to a point where that is going to happen, but there's no immediate plans at this point.
Right. That sounds like next year. and why New York?
Well, that's not either something that we really decided. I think we feel very... you know, humbled, and we feel very flattered by the fact that like Germans come to us and say, of course, Germany is your largest market. It has to be in Frankfurt. And then London says like, we have all these things. London is better. And you're so big in the UK and the US. So we feel very flattered. And Swedish people obviously would say that. So, but we haven't decided, we haven't really thought about that, to be entirely fair. It's just people doing their own interpretations.
We have talked a lot about crypto here on the Bankengipfel. So what is your perspective on that? Maybe just a few quick thoughts, because other fintechs are trying to earn money with crypto. Klarna is not very vocal about that. So what is your perspective?
Look, we have tried to really take the technology, look at it, and really understand how it would solve a problem for our customers, or at least for ourselves or something, we have not yet been able to prove. I mean, and then, so as much as we try and try and try, but we're still open to trying. But the interesting thing is more that at the same point of time, I feel very, very worried about the speculative nature and the amount of young people. You're talking about young people getting in debt. I actually can look at my numbers that I feel that we are in control of that, and that is not a major situation. I am really worried about a lot of young people reading on Twitter about the absolute guaranteed millionaire success that they're going to have by buying Bitcoin. Mm. And that makes me nervous. It makes me nervous that regulators are not cracking down. If I would go and say, buy Klarna stock, you're going to become a millionaire, I would have very big problems from a regulatory perspective, because you're not allowed to do that. You have to inform about the risks. And when I see how Bitcoin is being advertised in Twitter and other places, it makes me extremely nervous on behalf of consumers and young people across the world. And that's why we've also been very careful to not speak up about Bitcoin or blockchain, because even if some aspects of the technology would be attractive, I don't want to be another person that legitimizes a speculative race that can end very, very badly for a lot of young people. And people with less means and less money. So that's why we've been very, very careful and mindful in how we express ourselves.
We do have to have a new conversation about crypto at some point in future. Just one last question before you wrap up and give over to Astrid, our crypto expert. Would you ever buy crypto yourself? Bitcoin, Ether, anything?
I haven't done it. But I do believe in trying things yourself and testing things. So I would probably, if I could do it just to test the experience for myself. But I do believe in trying things yourself and testing things. So I would probably, if I could do it just to test the experience for myself. But I am very, very cautious. And an interesting thing, just to give you a sense, the fact that I'm even talking to you about this, I'm going to get 500 people attacking me on Twitter now because I didn't say crypto is amazing and it's the future.
But maybe
that's scary. Scary that we're in that environment, that you cannot even talk about something objectively and express an opinion without being attacked.
15 years ago, you've been the pioneer. Maybe we are just getting too old now. Let's see. We will talk about this in another conversation. Thank you very much, Sebastian.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.